Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 26. März 2025. Heute Nachmittag ab 17 Uhr startet auf diesem Kanal der Weltwoche Daily Livestream. Wählen Sie sich auch direkt ein, weltwoche.ch/live, weltwoche.ch/live. Senden Sie uns aber vorher Ihre Fragen, Anregungen und auch Kritik, die ist hoch willkommen per Mail an die Adresse fragen@weltwoche.ch, fragen@weltwoche.ch, oder aber benutzen Sie das Formular auf unserer Website weltwoche.ch/sprechstunde/weltwoche.ch/sprechstunde/. Mein Kollege Roman Zeller wird sich alle Zusendungen anschauen und die interessantesten und besten, da erlaubt er sich, die Absender anzurufen, und vielleicht finden Sie sich dann in unserer heutigen Sendung wieder. Das würde mich freuen. Zweiter Hinweis: Vorträge am 2. April und am 16. April in Hochdorf und in Herisau. Da können Sie sich auch noch anmelden, weltwoche.ch/hochdorf oder weltwoche.ch/herisau. Dann haben wir auch die Gelegenheit, uns wirklich nicht nur Kamera vermittelt, sozusagen elektronisch zu begegnen, sondern in Fleisch und Blut. Vortrag, immer ein anderer Vortrag, wenn auch zum übergeordnet gleichen Thema: unsicheres Europa, sichere Schweiz, aber natürlich immer auf der aktuellen Stufe der Ereignisse, hoffentlich. Und dann aber vor allem der Austausch mit Ihnen, auch Frage und Antwort. Da können Sie alles, was Ihnen auf dem Herzen liegt, ansprechen, auch Themen, die ich selber nicht im Vortrag gebracht habe. Dritter Punkt, einleitend ganz kurz. Ich weiß nicht, ob es die Kollegen schon aufschalten heute, aber sicherlich spätestens morgen. Ich habe ein großes Gespräch geführt mit dem amerikanischen Colonel Douglas MacGregor, ein Vertrauter in unserer Sendung, und wir haben eine große geopolitische Standortbestimmung gemacht und auch die Frage besprochen, die natürlich in der Europäischen Union fast dogmatisch für eine unumstößliche Wahrheit gehalten wird, nämlich dass der russische Präsident Putin Europa angreifen wolle. Und einige glauben da ja ganz genau Bescheid zu wissen. Sie kennen das Jahr, vielleicht kennen Sie auch den Tag und auch den genauen Zeitpunkt. Die haben dann eine Standleitung ins Hirn des russischen Präsidenten oder des russischen Generalstabs. Diese Standleitung habe ich nicht. Ich halte das für hochgradig unwahrscheinlich. Aber ich habe den Colonel gefragt, wie er das sieht, und er teilt da meine Auffassung. Wir haben auch die Frage der Aufrüstung besprochen. Was ist davon zu halten? Was steckt dahinter? Und dann aber auch generell etwas das Verhältnis der Großmächte angeschaut. Wie werden sich die Amerikaner in dieser Trump-Ära jetzt positionieren? Wird es, was steckt hinter den Friedensbemühungen gegenüber Russland? Was bedeutet das dann für die China-Politik? All diese Fragen. Und Douglas MacGregor, ich schätze ihn sehr, er ist ein unkonventioneller, mutiger, offensprechender Kenner, und er ist auch ein Offizier mit Kampferfahrung, hat im ersten Golfkrieg eine Panzerabteilung geführt, und er ist auch gelobt worden als einer der sehr innovativen Offiziere, und darüber hinaus ist er auch ein Intellektueller, sehr, sehr belesen und geschichtlich beschlagen, wie Sie wissen, wenn Sie seine Beiträge kennen, aber auch in unserem Gespräch hat er hier noch einmal seinen großen Wissensschatz aufblitzen lassen. Was sind die großen Themen, was sind die Nachrichten? Ja, gestern ist der neue Bundestag in Amt und Würden getreten, und da steht einfach alles unter einem schlechten Schirm und unter einem schlechten Stern. Wenn Sie mich fragen nach dieser völlig verunglückten Übung, Da letzte Woche hat man noch sozusagen vor Ladenschluss mit dem alten, bereits abgewählten Parlament, wir haben darüber gesprochen, diese Schuldenorgie durchgehebelt mit einer Notstandsrhetorik, so als ob jeder Tag zähle, die Begründungen hanebüchen aufgrund der Begegnung Trumps und Zelenskis im Weißen Haus, müsse jetzt schnell gehandelt werden, so als ob nicht nur die Russen, wie sich da einige, auch CDU-Politiker einbilden, vor den Toren Berlins stehen würden, sondern auch die Amerikaner werden jetzt auf einmal als Bedrohung empfunden, gespenstische Frontstellungen und paranoide Anwandlungen, die wir da beobachten können. Und aus diesem Ungeist heraus hat man sich ermächtigt. Ja, es ist eine Ermächtigung, mit einem abgewählten Parlament hier noch eine Schuldenlawine loszutreten. Und das Bemerkenswerte ist einfach die Unehrlichkeit, mit der man hier jetzt auch von Seiten der neuen stärksten Partei in diesem Bundestag, von Seiten der CDU, einfach die Wähler belügt. Und zwar mit also brandschwarzen Unwahrheiten, die ja der Hinterste und der Letzte auch durchschaut, ist doch jetzt jedem klar, dass das völlig unnötig war, vom Zeitlichen her jetzt in der letzten Woche das durchzuhebeln, wo doch der Bundestag, der Neugewählte, ab dieser Woche jetzt auch handlungsfähig geworden ist. Wozu also die Eile? Das glaubt niemand, aber man erzählt es trotzdem. Und deshalb sollten sich diese Politiker ja nicht darüber beklagen, dass das Vertrauen in sie sich auflöst, dahin schwindet. Das ist selbstverursacht und es ist offensichtlich, aber es scheint da einigen nicht ganz klar zu sein. Beziehungsweise sie gehen ziemlich dreist vor und glauben damit dann auch noch durchzukommen. Wobei, wenn wir den Umfragen glauben können, dann verringern sich ja jetzt die Abstände zwischen der CDU-CSU und der AfD. Wenn sie die CSU weglassen, dann ist die CDU vermutlich jetzt schon schwächer als die AfD. Eine AfD, die natürlich jetzt gestern auch wieder nach Strich und Faden geschnitten wurde. Es ist ja auch unwürdig einer Demokratie. Es ist nicht nur unwürdig einer Demokratie, es ist eben auch eine undemokratische Verhaltensweise. Es ist ein Schlag ins Gesicht all der Millionen von AfD-Wählern, wenn man da der AfD die Posten einfach verweigert, die ihr zustehen, zum Beispiel einen Bundestagsvizepräsidenten, da hat man den Offizier, den sie schon einmal vorgeschlagen hatten, dreimal auflaufen lassen und anstatt den Alterspräsidenten, den wirklich ältesten Parlamentarier Alexander Gauland, einen langjährigen CDU-Politiker von großer intellektueller Kraft und auch mit einem umfassenden Geschichtskenntnis, dass man den einmal reden lässt. Nein, das möchte man nicht. Man drängt den weg und stattdessen wurde da auch mit einer abenteuerlichen Beweisführung dann der unvermeidliche Gregor Gysi installiert. Gregor Gysi, der Mann mit einer sehr kurvenreichen politischen Laufbahn, was ihn allerdings nicht daran hindert, sich immer wieder als Obermoralist aufzuspielen. Er macht das zugegebenermaßen mit großer rhetorischer Schlagfertigkeit und auch mit einem gewissen Charme. Er ist sicherlich intelligent, aber ist dermaßen beweglich und hier auf allen Hochzeiten tanzend, dass man sich am Schluss fragt, was ist denn eigentlich die Substanz, die politische Linie dieses Politikers, die scheint es nicht zu geben. Für mich eher ein Entertainer als ein Politiker. Ich weiß, es gibt ja auch ganz große Kritik an ihm, was seine Vergangenheit im DDR-Staat angeht. Da halte ich mich immer etwas zurück als Schweizer, denn wir Schweizer haben ja keine Vorstellung davon, was es heißt, in so einem Staat überleben zu müssen. Da ist man eben auch mit den moralischen Urteilen schnell bei der Hand. Da halte ich mich zurück. Aber unwürdig ist, dass man hier die AfD dermaßen ausgrenzt und ihr einfach nicht diese Spielregeln gewährt, die für die Demokratie gelten sollen. Dahinter steckt eben eine Verachtung letztlich auch dieser Demokratie, der Wählerschaft. Die Leute, die das tun, das ist eben ein Kartell, das ist ein Machtkartell, das hier seine Macht ausspielt. Und da hatte der, ich glaube Bernd Baumann war es, der Fraktionschef der AfD, zweifellos recht, als er das in die Runde geworfen hat, was ihm dann von der neu gewählten Bundestagspräsidentin Julia Klöckner prompt einen kleinen Verweis bzw. eine Intervention bescherte. Sie hat dann gesagt, nein, wir sind also kein Kartell, nein, überhaupt nicht. sie verhalten sich einfach nur so. Frau Klöckner hat ja dann auch immerhin, das muss man ja fast schon belobigen, da in dieser deutschen bundesrepublikanischen Realität, hat dann der AfD den Politikern immer in die Hand geschüttelt. Das muss vermerkt werden. Ist ja auch eine Lächerlichkeit, dass so etwas überhaupt noch erwähnt werden muss. Ist doch selbstverständlich, dass man sich die Hand gibt. Aber wie wir hören, hat zum Beispiel der Friedrich Merz einer Alice Weidel den Handschlag schon öfters verweigert, vermutlich immer noch. Da zeigt sich, dass eben die repräsentative Demokratie zu einer Wahloligarchie wird, zu einer Machtoligarchie eben der etablierten Parteien. Allerdings, diese Parteien werden immer kleiner, die werden von Volksparteien zu, ja, nur noch Kleinparteien jetzt zurechtgestutzt, eben aufgrund dieses Verhaltens, das so offensichtlich ist. Kurzum, dieser Fehlstart des neuen Bundestags, wir bleiben neugierig, wir lassen uns auch immer wieder positiv überraschen, aber ich glaube nicht, dass da viel Gescheites dann zustande kommt. Interessant, Moskau und Kiew stimmen Waffenruhe im Schwarzen Meer zu und auch die Russen und die Amerikaner sind ja wieder in Gesprächen, also da bewegt sich etwas, da verändert sich etwas, die Zeichen stehen auf Frieden, die Europäer rüsten dagegen, das ist ja das große Problem dieser Aufrüstung, dass man nachrüstet, dass man das Versäumte hier nachzuholen versucht, das ist zu begrüßen, allerdings wird das Jahre dauern, viele, viele Jahre, bis hier die über Jahrzehnte vernachlässigte Verteidigung wieder einigermaßen in akzeptable Formen gebracht werden kann. Dagegen ist ja nichts einzuwenden, dass man das macht. Aber das Problem ist das Motiv dahinter, dass man dies macht mit der Absicht, letztlich gegen Russland zu rüsten und auch, zumindest was die politische Aufgeregtheit angeht, auch etwas gegen die Vereinigten Staaten von Amerika. Der wahre Punkt auch hier, was nicht schlecht ist, dass die EU versucht oder dass die EU-Staaten versuchen, mehr militärische Eigenverantwortung wahrzunehmen. Aber das wird auch nicht auf der EU-Stufe laufen. Denn die Franzosen würden es nie akzeptieren, einen deutschen Obergeneral da einer EU-Streitmacht zu haben, wie auch die Deutschen vermutlich Probleme hätten, wenn ein Italiener oder ein Franzose befehlen würden, dass jetzt die deutschen Grenadiere auf irgendeiner, in einem Gefechtsfeld sich da nach vorne bewegen müsste. Ich habe da meine größten Zweifel, dass so etwas zustande kommt. In der Europäischen Union sind sie ja nicht einmal in der Lage, sich auf einen Einheitsstecker zu einigen, geschweige denn auf eine einheitliche Kommandostruktur von Gefechtseinheiten. Das, glaube ich, das geht dann zu weit. Das führt dann in Richtung Superstaat und das wollen die Leute letztlich nicht. Also es gibt da große, große Fragezeichen, was die Motivation angeht, was die, die ganze politische Einschätzung angeht, die dieser Aufrüstung zugrunde liegt. Und die Aufrüstung gegen Russland, das ist etwas, ich komme dann noch drauf, es gibt da bereits erste Anzeichen, da muss man eben auch aufpassen, wenn man das in dieser kriegerischen Stimmung tut, dann wird das kontraproduktiv. Denn was ist das Motiv, das Offizielle, das man angibt? Ja, wir müssen uns gegen Russland rüsten. Denn die Russen, das wissen ja eben diese Bescheidwisser angeblich, die haben eben eine Standleitung ins Hirn des russischen Präsidenten. Bis dann und dann werde er dann Europa angreifen. Das will man verhindern. Und deshalb rüstet man wie verrückt auf. Aber wenn man eben selber so aufrüstet, produziert das natürlich auch wieder ein Verhalten auf der anderen Seite. Das ist ja das Wesen der Politik. Was ich mache, hat immer auch eine Reaktion zur Folge. Und wenn jetzt die EU so extrem aufrüstet, dann produziert das natürlich in Russland wiederum ein Bedrohungsgefühl, was die Wahrscheinlichkeit einer militärischen Auseinandersetzung nicht verringert, sondern vergrößert, wo man doch angetreten ist, diese Wahrscheinlichkeit zu verringern. Das ist das Problem, das sich hier eben abzeichnet, was überhaupt nicht gesehen wird. Massive Proteste in Istanbul, Erdogans große Verzweiflung. Da habe ich auf Pioneer Briefing etwas sehr Interessantes gehört, dass eben dieser Imamoglu, dieser Bürgermeister, eben doch nicht so die ganz lupenreine Figur sei. Aber eben, wir haben gestern schon darüber gesprochen, die Verhaftung, die Inhaftierung von gewählten Politikern ist immer hochproblematisch, dass eben politische Kämpfe mit der Justiz ausgefochten werden. Aber seien wir nicht scheinheilig, das passiert eben auch im Westen, das passiert in der Europäischen Union. Wir sehen das in Bosnien gegen Milorad Dodik. Wir sehen das auch, diese Einflussnahme selbstverständlich und ganz drastisch in Rumänien. Wir haben es in Polen gesehen gegen die Kaczynski-Regierung. Ungarn wird aufs fürchterlichste zusammengeknüttelt und wir beobachten das natürlich auch in Serbien, wo wir einen Präsidenten Vucic haben, der sich einfach weigert, da nach der Brüsseler Melodie zu tanzen, und das wird eben nicht akzeptiert. Also bevor man sich da über Länder wie die Türkei aufregt, sollte man zuerst vor der eigenen Türe kehren. Ich möchte Sie gerne in Kenntnis setzen, dass das hier demokratische Vorgänge eine Mehrheit sind und hier mauschelt kein Kartell in diesem Bundestag. Das hat eben tapfer die Julia Klöckner gesagt, um damit den Verdacht des Kartellverhaltens zu bestätigen, indem sie es dann auch noch verneint hat. Übrigens, bei den Abgeordneten der AfD-Fraktion haben vor der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestags 7 Stühle gefehlt. Auch das ist eine Peinlichkeit obersten Ranges und vielleicht auch eine Form dieser Diskriminierung, dieses schäbigen Verhaltens gegenüber der größten Oppositionspartei in Deutschland. Übrigens bemisst sich die Qualität einer Demokratie immer auch daran, wie sie mit der Opposition umgeht. Und schauen wir da Deutschland, da muss man sagen, das ist einfach ein geschämiges Verhalten gegenüber der Opposition. Man sollte eine Opposition achten und nicht einfach diskriminieren, wie das da versucht wird. Das ist unterirdisch. Das muss man hier einfach so aus schweizerischer Demokratiesicht festhalten. Diese US-Regierung ist ein globales Sicherheitsrisiko, titelt die Welt heute Morgen. Ja, von morgens bis abends lesen Sie eigentlich in den deutschen Mainstream-Zeitungen immer ungefähr das Gleiche. Putin will Europa angreifen, er ist die ganz große Gefahr, also Kriegsangstmacherei da auf Alarmstufe Rot. Und Trump ist unfähig, ist bösartig, ist ein Hilfsknecht von Putin, wird von Putin über den Tisch gezogen, seine Regierung ist ein Sicherheitsrisiko. Dabei ist diese Regierung ja im Begriff, Frieden zu schließen mit Russland. Und ich glaube, dass Trump auch keinen Krieg mit China will. Ich habe darüber auch mit dem Colonel gesprochen und er sagt, bestätigt das, er sagt nein, Trump möchte Geschäfte machen mit China, aber er möchte nicht über den Tisch gezogen werden von China. Aber er sucht doch keine militärische Auseinandersetzung. Das ist der springende Punkt, aber das wollen die Medien gar nicht sehen. Also das Lesen der deutschen Mainstream-Zeitungen, Entschuldigung, das wird immer unproduktiver. Aber immerhin der Andreas Rosenfelder, der Chefkommentator und Ressortleiter Meinungsfreiheit bei der Welt, ein Ressortleiter Meinungsfreiheit, ein Leiter der Freiheit bei der Welt, was für ein Titel. Er schreibt immerhin, der Umgang mit der AfD ist einer repräsentativen Demokratie unwürdig. Da hat er recht, aber eben, es ist vielleicht sogar noch eine kleine Untertreibung, denn es ist nicht nur unwürdig, es ist einfach undemokratisch. Dann habe ich ein Interview gelesen, auch in der Welt, und zwar mit Thomas Spitzer. Das ist der Kopf, der Bandleader von erster allgemeiner Verunsicherung. Ich wusste gar nicht, dass es diese Gruppe noch gibt. Die habe ich in meiner Gymnasialzeit schon kennengelernt. Also der EAV-Kopf Thomas Spitzer. Er sagt, Haider ist ja rückblickend harmlos gewesen im Vergleich zu einem Kickl, dass ich das noch erleben kann, dass jetzt also auch der Jörg Haider rückblickend noch fast heilig gesprochen wird, beziehungsweise mit einem romantischen, wehmütigen Glanz, mit einem Wetterleuchten Nachrichten sozusagen umspiegelt wird, der Jörg Haider. Was haben Sie auf den eingedroschen? Und jetzt ist es einfach der Kickel. Aber man sieht eben an diesen Konjunkturwellen der Empörung, dass davon eben wenig zu halten ist. Also wenn man schon damals, ich habe damals übrigens auch bei Jörg Haider gewarnt davor, ihn da zu überschätzen und jetzt da von einem Absturz in den Rechtsextremismus zu reden. Ich habe diesen Entscheid als noch junger Chefredaktor, den Entscheid der EU, da Österreich zu diskriminieren nach der Wahl mit eben Kanzler Schüssel und eben der FPÖ, die da in der Regierung dabei war. Ich habe gesagt, das ist doch die Demokratie, hört doch auf, jetzt auf Österreich loszugehen. Und das hat natürlich eine Empörung schon damals ausgelöst. Wie kann man nur diesen Haider, diese Haider-Partei verteidigen und dafür demokratiewürdig erklären? So hat es damals getost. Aber jetzt sogar der Kopf der ersten allgemeinen Verunsicherung, er outet sich als ja, Haider, wie soll ich das sagen, als relativer Haider-Versteher und mit einem relativ gutmütigen Blick schaut er zurück. Also Sie sehen, die politische Aufregung, der ist in jedem Fall zu misstrauen. Bleiben wir noch einen Moment bei Österreich. Da ist der Karl-Heinz Grasser verurteilt worden durch das oberste Gericht. Der tiefe Fall des einstigen Sunny Boys, titelt da die Kronenzeitung. Ich habe mir da die Sendungen, die Diskussionen angeschaut, auch noch etwas diesen Fall mich da rein vertieft. Hat sehr, sehr lange gedauert, 16 Jahre lang faktisch ein Verfahren. Das ist natürlich unzumutbar, hat das Gericht auch festgestellt. Nun, der oberste Gerichtshof hat in diesem Fall nicht mehr eine neue Beweisaufnahme gemacht, sondern sie haben natürlich vor allem die vorgängigen Gerichtsinstanzen geprüft, diese Urteile. Und da ging es auch darum, ob da eine Richterin der Vorinstanz, ob die befangen gewesen sei, weil ihr Ehemann grenzwertige Tweets, für die er offenbar auch verurteilt worden sei, zu Grasser etc. veröffentlicht habe. Und das hat schon einen seltsamen Gou, dass da also eine Richterin, die im Verdacht oder zumindest dem Anschein nach, und darauf kommt es eben an, dem Anschein nach befangen gewesen sein könnte, dass man das nicht kassiert. Aber das haben die obersten Richter nicht getan. Und Karl-Heinz Grasser möchte jetzt vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte dagegen protestieren. Er hat sich für unschuldig erklärt, hat gesagt, er habe nichts Unrechtes getan. Es geht ja bei dieser ganzen Sache um eine Privatisierung von sehr, sehr vielen Wohnungen, die dem Staat gehört haben. Das Ganze ist verkauft worden für 961 Millionen. Es gab da ein Bieterverfahren und eben am Schluss hat dann die Firma, die 961 Millionen bezahlt hat, was für ein Zufall, den Zuschlag bekommen. Und es sind dann Provisionen geflossen von 9,6 Millionen Euro auf ein Konto, komplex verschachtelt, und da ist dann eben der Verdacht beziehungsweise nun das Gerichtsurteil darauf abgestützt worden, dass eben dieses Geld als Provision an zwei Mitangeklagte und an den früheren österreichischen Finanzminister gezahlt worden sei. Die Anwälte sind da nicht durchgedrungen mit ihrer Argumentation. Und innerhalb von ja, etwa einem Monat muss jetzt Karl-Heinz Grasser, dieser wirkliche Shootingstar, und ich kenne ihn auch persönlich, habe ihn damals sogar interviewt, beeindruckend, damals als sehr junger, ja wirklich Shootingstar der Politik, sehr liberal, auch Anhänger der österreichischen Schule der Ökonomie, dann glamourmäßig in der High Society unterwegs mit seiner Frau aus der Swarovski-Familie. Aber eben dieser Karl-Heinz Grasser muss jetzt für 4 Jahre ins Gefängnis, wobei es sieht so aus, wenn er ein Jahr absitzt bei guter Führung, kommt er dann raus, hat dann eine Fußfessel, glaube ich, das habe ich lesen können, und kommt dann in eine spezielle Form der ja, Hafterleichterung. Wir werden sehen. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spektakulärer Fall, der da jetzt in Österreich vorgängig einmal bei den österreichischen Instanzen beendet wurde. Trump bezeichnet Chatgruppe als Panne. Das ist ja eine ganz peinliche Sache. Da hat eine Gruppe von hochrangigen Offiziellen einen Chat gemacht und da haben sie irrtümlich einen bekannten Journalisten auch noch reingenommen, der dann alles erfahren hat. Es ging um die Bombardierung von Houthi-Stellungen. Es fielen auch noch ein paar abfällige Bemerkungen zu Europa. Die Demokraten sind natürlich verständlicherweise außer sich und werfen da der Trump-Regierung schmähliche Inkompetenz vor. So hat zu Wort gemeldet hat sich die Hillary Clinton, auf die ja der Trump losgegangen ist, weil sie damals auch wegen unsorgfältigem Umgang mit eigenen E-Mails, Missachtung der Sicherheitsvorkehrungen, da aufs Schwerste gerügt wurde. Nun also Trump mit der gleichen Entgleisung. Er hat sich bereits geäußert und gesagt, das sei eine Panne gewesen. Alle Beteiligten hätten ihre Lektion gelernt. Ende der Durchsage. Und jetzt geht's wieder weiter. Das wird natürlich in den deutschen Medien hier ganz massiv im Zuge dieser Anti-Trump-Berichterstattung ausgeschlachtet. Dann noch interessant, darüber lesen Sie nichts in den deutschen Medien. Brennende US-Führung. Ukrainer bedanken sich für Verrat. Im Internet ist ein Video aufgetaucht, offensichtlich authentisch, in dem ukrainische Soldaten die US-Führung für ihren Verrat bezahlen lassen. Darin zünden sie die Gesichter von Donald Trump, Elon Musk, J.D. Vance, Marco Rubio und Lindsey Graham an. Das ist nicht das erste Video dieser Art. Ein anderes präsentiert stolz die neue Trump-Klobürste. Also da zeichnet sich jetzt natürlich auch die Entrüstung ab über diese Neuorientierung der amerikanischen Außenpolitik, aber aus amerikanischer Sicht ist hier vor allem schlagend die Undankbarkeit. Das ist, ja, die spucken den Amerikanern jetzt ins Gesicht, die Ukrainer, obwohl sie ohne die Amerikaner gar nie so lange hätten Widerstand leisten können gegen Russland. Ich sage es ja immer, die Ukrainer hätten gar nicht erst in diese Konfrontation hineingehen sollen und Zelensky hat versagt als Präsident, weil es ihm nicht gelungen ist, auch den Bürgerkrieg intern zu beenden. Er hat es nicht geschafft, sein Wahlversprechen wahrzumachen, hat es vielleicht nicht einmal versucht, nämlich Frieden zu schließen mit Russland. Russland und USA vereinbaren Moratorium für Energieangriffe, also eben die Zeichen stehen da auf Frieden zwischen den Großmächten. Wann merkt es die Europäische Union? Wann hören sie auf dort, sich gegen die Wirklichkeit aufzubäumen? Und wie lange noch wollen sie dem Zelensky hinterherlaufen, diesem falschen Heiligen, der eben die EU und Amerika jetzt chancenlos für ihn, aber die EU in einen großen Krieg mit Russland hineinreißen will? Das ist doch eine Offensichtlichkeit aus meiner Sicht. Interessant. Auch darüber habe ich in den deutschen Medien nichts gelesen. Verschwörungstheorien werden Wahrheit. Trump enthüllt Geheim- und Geheimoperationen der CIA. Das ist interessant, ein Durchbruch zur Transparenz. Und jetzt noch das Zitat des russischen Außenministers Lavrov. Der Westen will die Eindämmung Russlands, wie Napoleon und Hitler sie wollten. Eine Ansprache des russischen Außenministers, und der sagt eben hier, angesichts dieser Aufrüstungswelle, dieser Aufrüstungsobsession jetzt, hier gehe es eben darum, Russland strategisch zu schwächen. Das hätten auch schon Hitler und Napoleon versucht, also die Rhetorik verschärft sich da. Und das ist eben genau das Beispiel, was ich vorher in den Raum gestellt habe. Wenn sie eben aufrüsten gegen ein anderes Land, dann produzieren sie damit nicht mehr Sicherheit, sondern mehr Unsicherheit, weil sich der andere natürlich bedroht fühlt und dann ihr seinerseits entsprechende Gegenmaßnahmen einläuten wird. Das halte ich für einen großen Fehler. Dann der Sündenfall 1999, die NATO überfällt Jugoslawien. Das wird viel zu gering betrachtet, meines Erachtens, in unseren Medien. Am 24. März 1999 hat die NATO völkerrechtswidrig Serbien bombardiert, mit der Begründung, es habe dort Anzeichen für einen Völkermord im Kosovo gegeben. Das hat sich dann überhaupt nicht bestätigt, war eine Lüge. Also hier hat man einen Angriffskrieg gemacht gegen Jugoslawien, gegen einen souveränen Staat, um da eine Sezession zu unterstützen der Kosovaren. Das ist genau das Drehbuch, genau die gleiche Begründung, die dann Putin mit Blick auf die Ukraine angewendet hat. So gesehen ist die Ukraine gewissermaßen die slawische Rache an der NATO für das, was sie Jugoslawien angetan haben, auf einem ganz anderen Schlachtfeld. Und Putin ist ja selber Jurist und er hat das sehr genau studiert, diese NATO-Argumentation damals 1999 und in den folgenden Jahren. Und er hat wirklich spiegelbildlich genau die gleichen Argumente für sich in Anspruch genommen. Also sozusagen der NATO ihre eigenen Unwahrheiten um die Ohren geschlagen. Das deutet natürlich auch an, dass vielleicht in der Erzählung des Wladimir Putin nicht alles der Wahrheit entspricht. Aber auf jeden Fall kann man festhalten, dass dieser Krieg, und das ist ja auch das Thema meiner kleinen Sondersendung von gestern gewesen, dass dieser Krieg eben komplexere Ursachen hat, an denen auch der Westen mitbeteiligt ist, und die alleinige Reduktion auf die Monsterhaftigkeit, die angebliche des Kreml-Präsidenten, die greift zu kurz und die führt dann eben auch in dieser Verkürzung und Verknappung zu einer falschen Politik. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily. International fürs Erste wieder eine etwas längere Sendung ist geworden. Ich hoffe, Sie sehen mir das nach und wir hoffen und wir haben ja die Gelegenheit, dann heute Nachmittag noch weiter zu diskutieren. Vielen herzlichen Dank. Einen guten Start in den neuen Tag.